Ganz herzlich guten Morgen miteinander. Ich will die Ruhe machen da, also vielleicht besser. Ich habe den Sommer mitgebracht, habt ihr gemerkt? Es ist so, wir sind hier im Deutschen gewesen, wir haben 14 Tage Deutschland-Tour gemacht. Da haben wir auch ziemlich warm gehabt, bis zu 41 Grad. Und dann haben wir manchmal einen Gottesdienst gehabt in Saalinen, wo 33 Grad hatten. Schlecht gelüftet und die Leute sind immer röter angelaufen. Und ich wusste, jetzt muss ich langsam Schluss machen. Das ist da jetzt nicht der Fall. Ich habe mit den Brüdern abgemacht. Ich habe eigentlich zwei Botschaften. Eine habe ich mitgenommen auf dem Papier und die andere habe ich im Herz. Aber das, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal etwas gesagt habe. Bei Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Habe ich da schon mal etwas gesagt darüber? Noch niemand? Also vielleicht kommt es euch dann wieder in den Sinn, wenn ihr redet, oder? Das kann schon sein. Aber ich kann euch wenigstens fragen. Ihr könnt nicht sagen, ich habe nicht gefragt. Ist das gut? Okay. Wenn ihr Bibel mit dabei habt, Johannes Kapitel 13, könnt ihr gerne aufschlagen. Wir werden dort einfach ein paar Sachen rausbicken. Dann aus Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Und es ist so, wir leben hier in einer ganz speziellen Zeit. In einer Zeit, wo ich denke, wo man manchmal Gedanken hat, wie geht es weiter, was wird kommen, was wird morgen sein. Vielleicht auch sind Ängste da, das ist alles möglich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Jünger ist genau gleich gewesen. Der Herr Jesus ist ja mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Er sagt plötzlich, er geht jetzt rauf nach Jerusalem und dort in Jerusalem werde er leiden. Und er sagt das dreimal. Könnt ihr euch vorstellen, der Herr Jesus ist 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Und plötzlich sagt er, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich wie die Hand von der Heiden übergeben. Ich werde in Jerusalem werde ich sterben. Und die Jünger, die sind wahrscheinlich ganz perplex gewesen. Was? Du wirst sterben? Kurze Zeit vorher war er oben gewesen, in Caesarea Philippi. Und fragt dort, ja, was sagen die Menschen über mich, wer ich sei? Und dann fragt er, was sagen die, wer ich bin? Und der Petrus, wie aus der Pistole geschossen, sagt, du bist Jesus Christus, das eingeborene Gottes Sohn. Was für ein wunderbares Zeugnis. Und dann kommt der Herr Jesus und fängt an, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Ich werde dort oben sterben. Die Jünger sagen dem Herr Jesus, schau mal die schöne Tempelanlage, die wir hier haben. Er sitzt oben auf dem Ölberg. Und er fragt sich, ja, wann wird das alles geschehen? Und der Herr Jesus sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. All die Gedanken beschäftigen die Jünger und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt ziemlich konfus sind. Ähnlich vielleicht, wie wir heute teilweise könnten sein. Und dann nimmt der Herr Jesus seine Jünger und sagt Petrus und Johannes, gang und tu das letzte Passa für mich vorbereiten. Und wir sind jetzt gerade in dem Saal gewesen, vor etwa 3 Wochen ist es her, es ist 4 Wochen her, es ist 5 Wochen her. Meine Frau sagt, da habe ich gesagt, kein Datum sagen. Jetzt habe ich sie dabei und kann sie immer noch abwinken, oder? Auf alle Fälle, als wir jetzt in Israel waren, waren wir ja auch in dem Saal vom letzten Abendmahl. Und dann kommt mir immer und immer wieder das in den Sinn, was der Herr Jesus dort in dem letzten Abendmahl, oder besser gesagt, im letzten Passa und ersten Abendmahl hat es gesagt. Und jetzt haben wir miteinander aufschlagen, Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, die Jünger sind zusammen, alle zusammen ist alles vorbereitet, das Passalam ist geschlachtet, bereit zum Essen. Und dann lesen wir Johannes Kapitel 13, die ersten Vers. Dort steht, vor dem Passa aber, und ich möchte euch vorstellen, aussen durch ein riesengroßes Getümmel, Jerusalem voller Pilger, man schätzt etwa zwischen 1,2 Millionen oder bis 1,5 Millionen Pilger. Überall sind die Passalämmer geschlachtet worden, sind vorbereitet worden, auf dem Feuer gegrillt worden, ohne dass ein Knochen gesprochen wurde. Und genau das Gleiche ist auch da beim Herrn Jesus. Wir hatten einen Teller gehabt, einen Sederteller mit verschiedenen Sachen drauf. Und genau das Gleiche ist da in dieser Situation da. Johannes Kapitel 13. Und sagt der Herr Jesus vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, das ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in seine Hände gegeben hatte, steht er vom dort auf und was macht er? Das heißt da, und er nahm ein leinenes Tuch, umgürtete sich, gießt Wasser in das Waschbecken, fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit einem leinenen Tuch abzuwaschen. Der Dienst, wo da der Herr Jesus tut, ist der Dienst vom untersten Sklav. Damals war es so, wenn man zu einem Fest ist gegangen, besonders zu diesen grossen Pilgerfesten, wir hatten ja 3 grosse Pilgerfeste in Israel, das war mal das Passah, dann Sukkot und schlussendlich auch Shavuot und dann Sukkot. Also zuerst haben wir Ostern, dann Pfingsten und dann das Laubhüttenfest. Und wenn man zu den Festen ist gegangen, ist man dann aufgezogen nach Jerusalem. Und wenn man dann in den Tempel ist gegangen oder eben zu einem so Passamal ist gegangen, dann ist man immer zuerst gegangen und hat sich was? Hat sich in einer Mikwe gewaschen. Eine Mikwe geht einen breiten Weg, geht aber, kann man zum zweiten, zum dritten gehen, man tut sich dort kleiden, also ist nicht ganz Nacht, aber auf alle Fälle geht er dann, wäscht sich und geht dann gereinigen, den schmalen Weg, auf den schmalen Steigen rauf, tut sich frisch parfümieren, frisch anlegen, dann geht man so gereinigt zu einem Festmahl. Da jetzt Passah. Und interessant ist, der Herr Jesus sagt da, ja, ihr seid schon rein. Dann nimmt der Jesus Bezug auf das, was geschehen ist, nämlich bei dem, wo sie sind in die Mikwe, sich gereinigt, frisch angezogen, parfümiert. Und sie kommen jetzt, und das ist ein Bild für unsere Wiedergeburt. Und was aber ist, wenn man durch die Straße in Jerusalem läuft, was wird wieder dreckig unsere Füße? Das ist ein Bild dafür das, dass wir jeden Tag Reinigung brauchen. Und jetzt bei dem Passamal da, steht der Herr Jesus auf und macht den Dienst vom untersten Sklav. Der zweitunterste Sklav ist der gewesen, der die Leute begrüßt hat beim Eingangstür und hat die Sandalen von den ankommenden Gästen aufgemacht. Johannes der Täufer sagt an einer Stelle, sagt er, nach mir kommt einer, dem bin ich nicht würdig, die Schuhriemen von seinen Sandalen zu lösen. Das heisst, Johannes sagt, ich bin nur der zweitunterste. Der aber jetzt kommt, das ist der unterste, ist Jesus Christus. Und er kommt und macht da den Dienst vom untersten Sklav. Und wir haben gelesen, zweimal kommt das Wort vor, und Jesus wusste. Jesus hat gewusst, was kommt. Ja, was kommt? Was hat er gewusst? Er kommt zum Sterben, aber er hat auch gewusst, was da für Leute am Tisch sitzen. Oder ein Petrus, der ihn 3-mal wird verleugnen. Sie sind 12 Jünger, die alle werden davon treiben. Ein Judas, der ihn wird verraten. Für 30 Silberling. Und der Herr Jesus hat das alles gewusst. Und obwohl er das gewusst hat, steht der Herr Jesus auf und wascht jedem einzelnen Jünger seine Füße. Und jetzt müssen wir das anwenden auf uns persönlich. Weiss nicht der Herr Jesus dein Leben ganz genau? Weiss er nicht genau, was du heute Morgen schon gepostet hast? Oder gestern? Oder vorgestern? Der Herr Jesus hat gewusst, das ist ein Petrus, der will mich 3-mal verlügen. Der Herr Jesus hat es dem Petrus sogar gesagt. Er gewusst, das ist ein Judas, der will mich verkaufen für 30 Silberling. Und dennoch steht der Herr Jesus auf und ist bereit, seine Jünger Füße zu waschen. Der unterste Dienst vom Sklav. Und das macht mir Mut. Der Jesus bereit, mir jeden Tag neu zu vergeben. Der Jesus nimmt mich jeden Tag neu an. Der Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Der Jesus sagt, wenn ihr aber eure Sünden bekennet, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt. Und reinigt euch von all eurer Untugend. Das ist der Herr Jesus. Jesus hat gewusst, da steht es 2-mal. Er ist bereit zum Vergeben. Der unterste Sklavendienst machen. Gott wird Mensch in Jesus Christus und ist bereit, uns ganz und völlig zu vergeben und anzunehmen. Was für ein Geschenk. Und ich weiß nicht, wie es dann in den jüngeren Herzen aussehen hat, ob sie dann vielleicht ein bisschen fröhlicher geworden sind. Ob sie irgendwie einen Lichtblick haben bekommen haben. Ob sie irgendwie aus dem Schleier von der Traurigkeit haben können rausschauen und sie haben Jesus gesehen, den Diener. Ich vermute, damals noch nicht erst später, dann nach Pfingsten. Aber wir haben jetzt all das vor uns. Da geht der Herr Jesus weiter und sagt dann, in Johannes Kapitel 14, sagt er, und ich kann mir doch eben vorstellen, der Herr Jesus sagt, ich werde gehen, ich werde gehen, ich lade euch jetzt zurück. Ich bin bereit, euch zwar zu vergeben, euch zu reinigen, euch anzunehmen, aber ich muss euch verlassen. Und der Herr Jesus richtet dann den Blick von diesen Jüngern, die so traurig sind, richtet den Blick himmelwärts und sagt, Johannes Kapitel 14, dann lesen wir die ersten drei Vers. Dort steht, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also indem das der Herr Jesus sagt, macht er sich Gott gleich. Jesus ist Gott. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und da kommt keine Widerrede von den Jüngern. Nein, sie haben gewusst, in Johannes Kapitel 20 und 21 wird der Herr Jesus ja wunderschön zeigen, wer er ist, dass er der ewige Gott ist. Das Johannes-Evangelium tut uns wunderbar aufzeigen, dass Jesus der ewige Gott ist. Er ist der gute Hirt. Als Beweis dafür lässt er den Lazarus vom Tod zurückkommen. Jesus ist der, der 153 Fischladler fangen. In Hebräisch heißt das im Grunde genommen, ich bin der Ewige. Ich bin der ewige Gott. Ani Elohim heißt das in Hebräisch. Und da kommt der Herr Jesus jetzt und sagt seinen Jüngern, die Angst haben, euer Herz werde nicht bestürzt. Ich bin der ewige Gott. Und dann sagt er, glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen auskennt in den Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Wenn ein Brutpaar sich verlobt hat, oder oft ist es ja so gewesen, wenn zwei Menschen sich verlobt haben, ist es oft arrangiert gewesen von den Eltern. Und die sind oft sehr jung gewesen, das Mädchen vielleicht 12, 13, ein Bursch 16, 17. Und man hat gewusst, wenn man sich verlobt, dann steht innerhalb von einem Jahr oder vielleicht ein kürzer steht eine Hochzeit an. Und man hat gewusst, die Brut, die geht jetzt zurück zum Elternhaus von ihren Eltern und dort im Elternhaus tut sie sich vorbereiten aufs Hochzeitsfest. Und was ist das? Was hat man müssen sich vorbereiten? Jetzt, wo wir in Deutschland sind, wir müssen immer ein bisschen schauen, dass wir auch die Arbeit auch mit dem Schönen verbinden. Und wir haben dort, ich hatte eine Begleitung von Philipp Dietiker, der ist der, der nachher mit seiner Familie nach Bolivien geht, sind wir in verschiedenen Orten auch gewesen, unter anderem auch in einem Heimatmuseum. Und im Heimatmuseum hat man gesehen, wie sich eine Brut vorbereitet hat auf den Brutstand, also auf den Ehestand. Das war eine grosse Kiste, eine grosse Truhe, ein grosser Schrank und alles, die ganze Ausstüe drin. Und genau das war, wenn eine Brut sich damals vorbereitet hat, ist sie zurück ins Elternhaus, hat sich dort vorbereitet auf den Ehestand. Hat die ganzen Sachen gewoben, hergestellt, dass sie bereit ist, nachher die Sachen zu packen und ihrem Bräutigam entgegenzugehen. Das ist die Aufgabe von der Brut. Der Bräutigam, was hat er gemacht? Er ist gegangen zurück in sein Elternhaus. Und dort im Elternhaus hat er bei seinem Vater entweder ein neues Zimmer angebaut, eine neue Wohnung angebaut oder einfach eine Möglichkeit angebaut, dass sie dort haben können, wenn sie geheiratet haben, als frisch vermähltes Ehepaar dort können wohnen. Und jetzt sagt der Herr Jesus das und in dem Zusammenhang lassen wir das noch einmal, Johannes Kapitel 14. Sagt der Jesus zu den Jüngern, die Angst haben, die bestürzt sind, die nicht wissen, was kommt. Der Jesus hat drüben gesagt, ich gehe nach Jerusalem zum Sterben. Dann sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und jetzt nimmt eben der Bezug, wo die Juden und die Jünger gekannt haben, aus den Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Und sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, so eben wie ein Bräutigam, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, der Bräutigam tut für seine Brut eine Stätte vorbereiten, wo wir immer sein können, wo wir nicht mehr weggehen wollen. Und interessant, vielleicht habt ihr das schon gelesen, wo der Herr Jesus sagt in Matthäus 23, sagt der Herr Jesus, von dieser Stunde weiss aber niemand, nicht der Engel, nicht der Sohn, nur der Vater im Himmel. Ja, weiss der Herr Jesus nicht, wenn er wiederkommt. Habt ihr euch noch nie die Gedanken gemacht? Es ist so, und damals im Judentum war es so, wenn der Zeitpunkt der Hochzeit ist gekommen, hat der Vater vom Bräutigam gesagt, so, Junge, jetzt ist Zeit, jetzt holst du deine Brut heim. Der Vater sagt also, der Zeitpunkt, jetzt ist Zeit, könnt ihr nachlesen, glaube ich, Matthäus 23, um die 40 rum, um den Dreh rum. Dort steht, weil Herr Jesus sagt, von dieser Stunde weiss ich nicht, auch die Engel nicht, nur der Vater im Himmel. Und er nimmt Bezug auf das, was er da sagt, ich gehe hin, eure Stätte bereiten, und wenn die bereitet ist, werde ich wiederkommen, aber der Befehl zur Wiederkunft, um seine Brut heimzuholen, gibt der Vater. Für mich ist es ein wunderbarer Trost. Die Jünger sind bestürzt. Die Jünger sind niedergeschlagen. Die Jünger sind traurig. Aber er sagt, ich bereite eure Stätte vor. Und wenn die Stätte vorbereitet ist, dann wird der Vater sagen, so, jetzt ist Zeit, jetzt holst du deine Brut heim. Und dann dürfen wir dort sein, wo wir immer werden sein, und wir werden nie mehr müssen weggehen. Was für ein Geschenk. Und in der Zwischenzeit sagt der Herr Jesus, ihr müsst keine Angst haben. Wenn ich hier gehe, ich lade euch nicht alleine zurück. Ich gehe hier und werde euch dort eine Stätte bereiten. Und in der Zwischenzeit will ich euch jemanden senden. Und jeder, der wiedergeboren ist, hat der in seinem Herzen, das ist der Heilige Geist. Das heisst, lassen wir miteinander lesen, Johannes Kapitel 14 und auch 16 kommt es nochmal vor, wo der Herr Jesus sagt, und ich lese dort Johannes 14, Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jetzt die Frage, ja, im Psalm 51 betet der David, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Müssen wir das auch noch beten? Warum müssen wir das nicht noch beten? Ich lese nochmal Johannes Kapitel 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in... Ja, das will ich hören von euch. Und jetzt, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt, ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, und zwar in Ewigkeit. Er wird nie mehr weggehen. Wir können ihn traurig machen, wir können ihn dämpfen, er kann das sich zurückziehen, aber er wird immer in unserem Herzen sein. Was für ein Trost. Die Jünger sind bestürzt. Die Jünger sind entmutigt. Der Herr Jesus redet über den Himmel, die Städte, die er vorbereitet. Dass er bei uns wird sein, in unserem Herzen wird wohnen, nie mehr weggehen. Und dann lädt der Herr Jesus seine Jünger ein und sagt zu ihnen, in Johannes Kapitel 15, da sagt er zu ihnen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und das Bild habe ich da schon mal gebraucht, das weiß ich. Vielleicht habe ich es vergessen. Jetzt, wo ich da in der Pfalz war, wir haben übernachtet in einer Herberge, mitten im Weingebiet gelegen. Und ich habe überall gehört, wie die Trauben gejammert haben. Ja, die ganze Zeit haben sie gebrüllt. Die ganze Zeit haben sie gejammert. Ich muss schauen, dass ich genug Öchsle bilde. Ich habe gehört, wie sie gesagt haben, ich muss schauen, dass die süße Balance richtig ausgeglichen ist. Ich muss schauen, dass ich genug Sonne bekomme. Habt ihr das noch nie gehört im Leviberg? Noch nie. Aber warum jammern wir dann als Christen, dass ich muss schauen, dass ich genug Süße bilde? Warum jammern wir dann als Christen, wenn wir sagen, ich muss schauen, dass ich reif werde? Ist das unsere Aufgabe? Ist das unser Bemühen? Was ist eigentlich die Aufgabe? Hey, ich sage nur eins, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner. Ja, jeder Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, und dann nimmt er Bezug auf den Judas. Der Judas, wo der Herr Jesus schon erwähnt hat, im Kapitel 13, im Vers 11, wo er sagt, ich weiß, ja, ich kenne euch, und sagt er nämlich, Johannes 13, sagt er, Johannes 13, Vers 11, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen seine Füße. Wir brauchen jeden Tag neue Vergebung. Und dann sagt er, ihr seid schon ganz rein. Und dann sagt er, aber nicht alle, denn er wusste um den Verräter. Und deswegen da Johannes Kapitel 15, wenn der Herr Jesus sagt, die, die er wegnimmt, ist der Judas gemeint. Und nicht die, die der Heilige Geist blieben in sich haben. Und dann lädt er, der Herr Jesus lädt nachher er, in Vers 4 sagt er, bleibet in mir und ich in euch, selber wie der Trübel am Weinstock bleibt und sich nicht bekümmert, dass er genug Süße, Säure, alles Balance hat. Das ist doch nicht seine Aufgabe. Das ist die Aufgabe vom Weingärtner. Oder jetzt, wo wir sind, dort in dem Weingebiet, haben wir gesehen, das sind Bauern sind gegangen und haben um den Trübel um alles ausgelichtet, damit er genug Licht bekommt. Und das macht auch der lebendige Gott mit uns. Er lädt uns ein und sagt, Johannes 4, 15, Vers 4, bleiben in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich selbst keine Frucht bringen kann. Sie bleiben in einem Weinstock, so auch ihr. Ich bleibe dann in mir. Das heisst, der Jesus lässt uns einfach ein. Bei ihm zu bleiben. Mit ihm unterwegs zu sein. Am Morgen mit ihm aufstehen, mit ihm durch den Tag gehen. Und wenn man auf die Nase geht, ist so ihm zurückgehen. Und am Abend sagen, hey Jesus, danke, dass du mich gegeben hast. Und die Nacht hebst du mich weiterhin. Und am Morgen weiss ich, du bist immer noch da. Das ist unser Gott. Er schaut dafür. Und eben Johannes Kapitel 16. Dann sagt er, dass genau das Gleiche noch ein ist. Der Heilige Geist wird kommen, ich werde uns wirken. Und das ist die Einladung, bei ihm zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein, ihn vor Augen zu haben, mit ihm zusammen zu arbeiten. Das Ziel vor Augen, Jesus vor Augen. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 1, euer unverständigen Galater, den ich euch Jesus Christus vor Augen gemalt habe, hat nicht Jesus in unserem Leben einfach das gemacht, dass wir seine Kinder sind? Hat er nicht uns Schuld vergeben? Hat er nicht uns zu seinem Kind gemacht? Wohnt er nicht durch seinen Heiligen Geist in uns? Und doch sind wir oft so abgelenkt durch andere Sachen. Aber wenn ich Jesus vor Augen habe, dann ist der, wo der Weingärtner ist, nämlich der Vater im Himmel, ist dafür besorgt, dass ich Frucht bringe. Ich muss mich nicht verändern. Ich muss einfach bei Jesus bleiben. Ich muss mich nicht anstrengen. Ich muss einfach mit ihm unterwegs sein. Ich darf ihn vor Augen haben und dann macht er's. Schauen wir mal auf Galater 5, 22. Galater 5, 22, dort lesen wir um die Frucht des Geistes. Aber das habe ich schon mal gesagt, das weiß ich, oder? Macht nichts, wenn wir es wiederholen. In Galater 5, 22 kommt die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes, wie entsteht die? Und das heißt ja da in Galater 5, ab Vers 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann kommt aber in Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Das ist das, was ganz natürlich in uns innen ist. Nämlich Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter und so fort. Ganz viele negative Sachen. Und nachher kommt der Apostel Paulus und schwenkt um und sagt, die Frucht aber des Geistes. Und jetzt kommen ganz viele wunderschöne Sachen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Ja, muss ich das bringen? Muss ich die Frucht bringen? Muss ich die bringen? Bitte eine Antwort von euch. Muss ich die bringen? Ja, nein, ja. Ich muss sie nicht bringen, ich kann es gar nicht. Meine einzige Aufgabe ist, beim Herrn Jesus zu bleiben. Das ist die einzige Aufgabe. Bleibt in mir und ich in euch. Und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Ich muss einfach bei Jesus bleiben. Und je mehr, dass ich mit Jesus unterwegs bin, plötzlich sagt meine Frau, Samuel, du bist so ganz anders, was ist mit dir passiert? Und ich bin immer der gleiche wie vor 40 Jahren. 41 Jahre geheiratet dieses Jahr. Und ich hoffe, wenn man daher verzieht und wir dürfen noch ein paar Jahre zusammen sein, dass ich kann sagen, du nach 50 Jahren, Schatz, ja, du bist noch besser als am Anfang. Aber nicht wegen mir, verstehe mich, sondern weil ich mit Jesus unterwegs bin. Ich bleibe am Weinstock und der Weingärtner tut mich beschneiden, verändern und umgestalten. Und plötzlich kann jemand sagen, du sag mal, was ist mit dir los? Du bist ja viel freundlicher. Ich meine, gestern eine Vorbereitung gehabt. Hat meine Frau ein wunderschönes Zeugnis erzählt von einem Missionar. Der war so ein komischer Koch gewesen. Auf dem Missionsfeld, der hat sie mir so heimschicken. Den haben sie nicht können brauchen, weil es ein sturer Keim war. Mit dem Kopf durch die Wand und so weiter und so fort. Und dann hat er unbedingt wieder wollen ins Missionsfeld. Und dann nach dem Missionsfeld gesagt, ja, du darfst gehen, aber du musst jeden Tag, wie viel mal, einmal? Während einem Jahr, jeden Tag einmal 1. Korinther Kapitel 13 lesen. Hohe Lied von der Liebe. Jeden Tag. Und plötzlich ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und sein Charakter ist verändert worden. Ja, wer hat ihn verändert? Es ist der Herr Jesus. Er gestaltet um, er macht neu, er schenkt neue Orientierung, aber wir müssen einfach bleiben, in ihm bleiben, gibt es einen Chorus, bleiben, alle sei bleiben. Folgen nur seiner Stimme. Der Weg zu dem Leben voll Frucht und voll Frieden ist einfach bleiben in ihm. Das ist ein Chorus, wunderschöner Chorus. Genau das ist es doch, wir dürfen bei Jesus bleiben. Und ich möchte euch Mut machen, mit Jesus unterwegs zu sein, bei ihm zu bleiben und dann eben mal. Ich sage es jetzt Zürichdeutsch. Vielleicht können Sie raus, wenn auf die Schnurren gehen. Stehen Sie wieder auf. Gehen zum Herrn Jesus und sagen, Herr Jesus, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Danke, dass du vergisst. Und er belohnt uns mit seiner Vergebung. Was für ein riesengroßes Geschenk. Und dann kommt der Herr Jesus, Johannes Kapitel 17. Und für mich ist das so etwas Schönes, nachdem er ihnen Mut gemacht hat, die Füße gewaschen hat, gesagt hat, bleibt in mir, der Heilige Geist verheißt, ich lasse euch nicht alleine, dann kommt er und betet für seine Jünger. Und das macht mir so Mut. Mein Vater im Himmel, er steht für mich ein. Jesus, er tritt für mich ein. Und dann heißt da, Johannes 17, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche nun deinen Sohn. Und dann sagt er in Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Also der Herr Jesus steht für dich ein, weißt du das? Auch heute. Ich bitte für sie, nicht für die Welt. Oder dann zum Beispiel in Vers 15 nochmal. Oder ich habe das so bei mir so markiert mit einem roten Punkt. Gell, angeschmiert, angemalt, mit einem roten Punkt, die einfach ganz wichtig sind für mich. Er sagt im Vers 9, ich bitte für sie, der Herr Jesus betet zu seinem Vater. Er hat gewusst, ich habe alles vollendet, ich habe den Weg vorbereitet, zurück zum Vaterherz, zurück ins Paradies. Und er sagt, ich bitte nicht für sie, also ich bitte für sie, nicht für die Welt. In Vers 11, Herr Vater, bewahre sie. Und dann in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Das heißt, in dem Umfeld, wo du bist, dort, wo dich der Herr Jesus hingestellt hat, dort ist der Herr gegenwärtig. Und er dreht dich durch und erhebt dich. Die einzige Aufgabe ist, bleiben, alle Zeit bleiben. Folgen nur seiner Stimme. Der Weg zu einem Leben voll Frucht und voll Frieden ist einfach bleiben in ihm. Und dann kommt Vers 20. Dann sagt der Jesus, aber ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und sagt der Jesus in Vers 24, das einzige Mal, wo der Jesus sagt, ich will, so sagt er immer, ja Vater. Und da sagt er aber etwas, und es betrifft dein persönliches Leben. Es betrifft dich als Person. Es betrifft dich, und du kannst jetzt dort deinen Namen eintragen. Da sagt der Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Der Ausgang von unserem Glauben ist garantiert. Wir werden mal bei ihm sein. Weil er hat zu seinem Vater gesagt, Vater, ich will, dass du den Samuel, dass du die Eva, dass du den Hans, dass du den Erich und wie ihr alle heißen, könnt ihr eure Namen eintragen. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Was für ein Geschenk. Der Jesus kommt mit dir als Ziel. Und es ist auch unser Gebet für unsere Familien, für unsere Angehörigen, für unsere Enkelkinder. Vater, dass sie eines Tages bei dir werden sein und dass sie dich verherrlichen, jetzt schon im heutigen Leben. Amen.